hier mit euch ein Stück Weg gehen dürfen. Es ist einfach auch unser Weg. Wir sind nicht am Ende. Wir präsentieren nicht einfach nur fertige Antworten, sondern sind in diesem Thema nach wie vor, eigentlich eben auch schon verheiratet, sind wir jetzt 36 Jahre, ja? Sind wir auch schon lange mit diesem Thema unterwegs.
Ja, und ursprünglich waren es das Ehepaar Penner, das uns wie den Mut gegeben hat, dieses Thema der Sexualität so direkt anzusprechen. Wir haben bis wir sie kennengelernt haben, viele Eheseminare schon gehalten über alle möglichen Themen, Konflikt, Umgang mit unterschiedlichen Erwartungen, Kommunikation, auch schon Sexualität und so weiter, und haben dann gemerkt, dieser Bereich Sexualität bringt uns immer gleich ins Zentrum bei Paargesprächen und auch in Seminaren. Also alle anderen Themen sind eigentlich da involviert und können wir auch ansprechen. Das hat uns die Begeisterung geweckt, dieses Thema so direkt anzugehen.
Auch mit dem kleinen Vorteil, dass die Männer sich zu diesem Thema leichter auf auch so eine Seminarerfahrung einlassen, oder? Wenn sie denken, da liegt für mich vielleicht auch was drin. Wobei, das ist jetzt schon eines dieser Klischees. Wir werden immer mal wieder Klischees verwenden und müssen euch aber warnen, dass eben diese Klischees ja die Gefahr beinhalten, dass es ganz anders auch sein könnte, dass man eben dem Klischee nicht entspricht. Wenn das bei euch mal so sein sollte, entspannt euch, dann müsst ihr euch nicht irgendwie darüber ärgern, dass wir da was für einen Blödsinn wir erzählen, sondern
oder
dann
denken, wir sind nicht richtig, bei genau. Uns stimmt was nicht, weil das, das total anders ist. Ja, das wäre nicht der Gedanke.
Jetzt wollte ich gerade sagen, wegen unserem Reden, wir haben uns das irgendwie angewöhnt. Eigentlich haben wir bei Penners das erste Mal erlebt, wie ein Ehepaar einfach so gemeinsam referiert und haben uns über die Jahre da eben auch das einfach so angewöhnt. Wenn wir uns zwischendurch ins Wort fallen, dann stört uns beide das nicht.
Also entspannt euch und denkt nicht, ihr müsstet für uns da streiten. Wir haben auch nachher keinen Streit darüber.
Also gelegentlich haben wir Auseinandersetzungen nach dem Seminar, oder? Wenn man geht dann in eine Richtung und so und das andere in eine ganz andere Richtung oder man korrigiert sich irgendwie und so. Wir haben schon auch, es gibt auch Konfliktpotenzial, so, aber nicht, dass wir Streit hätten deswegen. Und eben, ihr dürft entspannen, wir sind entspannt dabei.
Ja.
Ich glaube, das genügt gerade so zum Einstieg.
Wir stellen euch noch unsere Familie vor.
Sollen wir vielleicht gerade noch was zu sagen zum Seminar? Wir haben eigentlich zwei Angebote, die wir im Verlauf des Tages noch vorstellen, zwei Seminarangebote. Und was wir heute machen, ist eigentlich einfach wirklich der Schwerpunkt, welche Voraussetzungen brauchen wir für gelingende Sexualität? Und wo sind heute so die Herausforderungen, die Schwachstellen, weshalb oft Paare oder einzelne Menschen auch empfinden, unsere Sexualität ist nicht wirklich eine gelingende, eine blühende, eine dem Leben dienende Sexualität. Das Seminar, das wir sonst halten, ist Freitagabend, Samstag und beinhaltet einen ganz großen Teil, wo wir einfach eine sexuelle Begegnung Schritt um Schritt durchgehen, wo es darum geht, wo entstehen unsere Wünsche, welche Reize lassen irgendwie einen Wunsch hochkommen und so weiter. Und dann einfach Schritt um Schritt, was in einer sexuellen Begegnung passiert, wo es eben auch Klippen gibt, die uns behindern können in der Entwicklung und so weiter. Aber diesen Teil werden wir heute nicht bringen. Dazu laden wir euch ein, sonst mal einfach teilzunehmen an einem Seminar. Ja. Aber heute wollen wir wirklich einfach so Grundlagen legen. Zur Frage, ja, was dient denn wirklich der Entwicklung einer gelingenden Sexualität?
Gut, und dann zur Familie. Wir haben 3 erwachsene Kinder, die sind alle verheiratet und haben alle schon Kinder. Wir sind also 7-fache Großeltern. Ihr seht, die Foto ist nicht ganz neu, weil da fehlen einige.
Die Jüngsten sind die Zwillinge.
Zwillinge sind noch nicht auf der Foto.
Unsere eigene Familie wurde geprägt durch die Geburt eines Sohnes mit Lippenkiefer-Gaumenspalte. Nadal hat sehr viele Operationen gehabt, hat unsere Familie geprägt, auch die Erfahrung, dass manche Menschen sich wirklich auch mit dieser an sich gut behandelbaren Behinderung eigentlich nicht anfreunden können. Also viele dieser Kinder werden auch heute abgetrieben. Es hat uns sehr geprägt als Familie, aber Nadal selbst, heute ein junger Mann mit Leidenschaft auch für das Reich Gottes. Und er ist eigentlich an den Herausforderungen gewachsen. Und ich glaube,
stark geworden. Es wurde ein starker junger Mann. Und da waren wir von zu Beginn weg überzeugt. Solche Herausforderungen haben ein Potenzial zu schwächen, aber das gleiche Potenzial, jemanden stark zu machen. Und daran haben wir uns gehalten, dass wir gedacht haben, wenn uns Gott oder wenn Gott Nadal das zumutet, dann wird er ihn stark machen dadurch. Und ich finde es wunderschön zu sehen, das ist wirklich passiert und ein Segen für uns.
Ja, und er hat mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar jetzt auch unsere Ehevorbereitungskurse übernommen und führt diese weiter. Ja, jetzt zum Thema Sexualität. Dieses Cartoon gefällt mir sehr. Es ist wahrscheinlich auch nicht ganz zufällig, auf welcher Seite des Bettes der Stacheldraht liegt.
Auch das natürlich ein Klischee. Heute hat sich da viel verändert. Genau.
Und was mir gefällt hier ist auch, ich nenne ihn den Hausi, das ist dann der Hans in der Schweiz. Der Hans, wie er da mit hängenden Schultern sitzt und man merkt so etwas von seiner Hilflosigkeit. Was habe ich jetzt wieder falsch gemacht? So einfach, das gibt uns manchmal Rätsel auf, wenn wir so im Thema Sexualität unterwegs sind und manches verstehen wir eben nicht.
Ja, jetzt um euch so richtig einzustimmen, haben wir uns überlegt, dass ihr euch einfach so zueinander wendet, so 3-4 Personen und miteinander austauscht, wo unterscheidet sich unser von der Bibel geprägtes Verhalten der Sexualität von der gängigen gesellschaftlichen Vorstellung. Also was ist denn anders unter uns? Was denkt ihr? Was ist anders? Und dann notiert euch, oder sagt ihr notiert? Ja, ist das typisch schweizerisch? Notiert euch die Fragen, von denen ihr denkt, das wünschte ich mir, dass diese Frage bis heute Abend beantwortet ist. Notiert das und bringt uns den Zettel nach vorne, damit wir dann das aufnehmen können.
Aber wenn ihr kein Papier habt, ich habe hier einige Zettel bereit gemacht. Bringt uns die. Wir nehmen uns nur etwa 10 Minuten Zeit und deshalb möchten wir kleine...
Ja, maximal. Maximal.
Deshalb
also wendet euch zueinander, startet sofort. Je kürzer die Zeit, Joachim sammelt die Fragen.
Noch eine kleine Zusammenfassung unserer Perspektiven für gelingende Sexualität.
Ja. Eigentlich würde es mich noch zuerst interessieren, wer von euch ist nicht verheiratet?
Okay.
Nicht so viele? Okay. Gut. Einfach, damit wir ein Bild haben, wen wir da vor uns haben. Genau. Dann das Handout, vielleicht für diejenigen, die sich gewohnt sind, dem immer haargenau folgen zu können. Wir sind etwas flexible Leute und wir passen das immer an, weil wir merken, das stimmt noch nicht ganz und so. Und Wilf hat das Handout gemacht, nachdem sein Computer total abgestürzt ist und nur noch schwarz, und wir haben irgendwie versucht, das wieder zu retten und war dann etwas im Stress. Einfach, wenn ihr merkt, dass das nicht ganz passt und stimmt, dann entschuldigen wir uns, das tut uns leid, aber ihr habt Raum für Notizen.
Ja, jetzt zur gelingenden Sexualität. Auf Englisch gibt es diesen wunderschönen Ausdruck der flourishing sexuality, also blühende Sexualität oder eben Sexualität, die uns aufleben lässt.
Die dem Leben dient. Eine Sexualität, die dem Leben dient.
Und das ist natürlich immer eine ganz persönliche Frage, wie definieren wir dieses dem Leben dienend oder diese Frage, ist das gelingend? Aber sicher ist für uns die Sexualität, die wir suchen als Paar in der Beziehung, in der Ehe, da geht es eben um die Frage, ob die Sexualität, wie wir sie leben, wirklich unserer Beziehung dient und ob sie Intimität schafft. Darauf kommen wir zurück.
Ja, und wir haben da 4 Punkte notiert. Ihr seht, dass eine gelingende Sexualität, die stärkt die Beziehung, die Ehebeziehung, sie stärkt und schafft dadurch Intimität, Nähe oder umgekehrt. Einfach, das gehört zusammen. Und die gelingende Sexualität muss in jeder Lebensphase neu entwickelt, definiert werden.
Und das ist eigentlich eine unserer Kernüberzeugungen, dass gute Sexualität gelernt werden muss. Und nicht nur gelernt werden kann, sondern gelernt werden muss. Das werden wir auch noch etwas weiter ausführen. Aber es gab mal diese Studie, die wurde im Blick, das ist die Pendant zur Bild-Zeitung, stand in der Titel Bester Sex nach 40. Und die Erklärung war eben die, dass sie in den Forschungen herausgefunden haben, nicht die Jugendlichen oder die jungen Menschen mit ihrem hohen Testosteronspiegel und so, nicht die haben den besten Sex, sondern diejenigen Paare, die über die schwierige Phase der Kleinkinder hinweg und so einfach sich Intimität und Nähe, Vertrautheit erarbeiten konnten und dann eben, wenn wieder mehr Freiraum da ist, nach dieser herausfordernden Kleinkindphase, eben nach 40 so mit dem Empty Nest, da gibt es wieder eine ganz neue Möglichkeit, die Sexualität eben positiv zu entwickeln und positiv zu leben. Und wir würden natürlich heute sagen, bester Sex nach 60.
Ja.
Keine Frage.
Die Vertrautheit so wächst, oder? Wenn die Vertrautheit wächst im Miteinander, dann wird auch unsere sexuelle Begegnung immer schöner und erfüllender.
Freier, entspannter, entkrampfter und so weiter.
Ja, ja, und das zeigt schon, die gelingende Sexualität hat ein riesiges Wachstumspotenzial und ist nie am Ende. Und das ist das, was unser Schöpfer zustande gebracht hat. Das könnten wir nie, oder? Etwas zu schaffen, das nie am Ende ist. Und Gott hat uns das anvertraut.
Ich wollte zum letzten Punkt, ist gut für die Gesundheit, noch eine Studie ausdrucken. Wegen meinem Computerabsturz habe ich das nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich so, es gibt zahlreiche Studien, die zeigen, dass gut erlebte Sexualität, und zwar nicht der heiße Sex mit irgendwelchen tollen außerehelichen Partnerschaften und so, sondern in der Intimität, in der Vertrautheit, in der Gelassenheit gelebte Sexualität, die hat ein großes Potenzial für die Gesundheit, für das Immunsystem und so weiter.
Es stärkt das Immunsystem. Also ein Grund mehr daran zu bleiben und da zu wachsen.
Ihr habt vielleicht vom Buch gehört, Ehe ohne Sex.
Ja, Mina Urban hat das geschrieben, eine säkulare Autorin. Und sie hat da verschiedenste Paare interviewt, gefragt, wie erlebt ihr das, warum habt ihr keinen Sex oder warum habt ihr Sex? Und zum Schluss kam sie zu diesem Satz. So, die Sexualität, die sexuelle Begegnung.
Sie nennt es nicht sexuelle Begegnung, sondern sie nennt es einfach Sex.
Genau.
So wie das in der säkularen Szene der Fall ist. Und ihr merkt, wir sprechen sehr bewusst nicht einfach vom Sex, sondern eben von der sexuellen Begegnung oder von der Sexualität, die wir eben auch weiterfassen. Aber darauf kommen wir auch noch zurück.
Also der Sex ist eine Möglichkeit, sich des anderen zu versichern. Zu diesem Schluss kam sie beim Buch Ehe ohne Sex. Sehr interessant.
Und die Kehrseite davon ist natürlich die, dass mangelnde, fehlende Sexualität auch verunsichernd wirkt. Dass man sich des anderen oder auch sich selbst, der eigenen Liebe oder der Liebe des Partners, der Partnerin, auch plötzlich irgendwie unsicher ist. Aber Tatsache ist, dass asexuelle Beziehungen massiv zunehmen, in allen Gesellschaftsbereichen, auch bei den sehr liberalen Denkern unserer Zeit, weil man das, was die Sexualität bieten kann, nicht mehr wirklich kennt und nicht mehr wirklich lebt.
Also ja, und wir werden sicher auch darauf zurückkommen, weshalb viele diese emotionale Kraft nicht mehr aufbringen.
Also, wir sind der Überzeugung, Sexualität hat ein großes Potenzial, eben auch für die Beziehung, sich des anderen zu versichern. Und nun wissen wir natürlich, dass die sexuelle Begegnung eigentlich für jeden Menschen eine Herausforderung ist. Und keinem Paar einfach so in den Schoß fällt. Mir ist dieses Paar noch nicht begegnet, das von sich sagt, wir haben eine gute Sexualität und es fiel uns einfach zu. Gute Sexualität muss gelernt und auch erarbeitet werden. Und Paare wollen natürlich von uns immer auch wissen, hey, gibt es irgendwelche wie sagt man dem, so Tricks und Tipps und ich glaube, wir haben es nicht, ja, ist ja nicht da drin, oder?
Ja, super.
Und wir versuchen, möglichst zurückhaltend zu sein mit einfachen Antworten, weil es die nicht gibt. Also auch zum Beispiel die Frage, was ist normal? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil wir sagen, das Baumaterial, das seid ihr als Paar und ihr definiert gemeinsam, was eure Norm ist und nicht irgendwie der Vergleich mit den Franzosen, die vielleicht 5-mal wöchentlich zusammenschlafen und den Italienern, die 6-mal schaffen und den Schweizern, die, ja. Okay, also eben, wir haben wenig so Tipps, aber...
How to do, aber einen geben wir euch mit.
Ja, den bringen wir auch in jedem unserer Seminare. Und die Leute sind immer sehr dankbar, das zu hören. Und genau. Also ja, das sieht nach Arbeit aus. Jetzt die letzte, der letzte Satz ist dann wichtig. Ah, da geht es ja noch weiter, ja.
Ja, ja.
Oh je. Es scheint nicht aufzuhören, ne? Und dann eben der letzte Satz.
Und wenn du das alles gemacht hast, dann fang wieder von vorne an. Jetzt, so einfach ist das. Hä?
Jetzt, wer eben in Klischees denkt, weiß vermutlich schon, was jetzt kommt, oder? Wie du deinen Mann jedes Mal befriedigen kannst. Und das ist dann schon deutlich einfacher. Gut, also eben, Klischees haben oft einen Kern Wahrheit, oder? Das sind wir uns einig. Gut, jetzt möchten wir euch auf eine Reise mitnehmen. Wir nennen das unser Wimmelbild. Und in diesem Wimmelbild haben wir hier einerseits diese Wolke. Sie soll darstellen, dass Menschen die Tendenz haben, alles Mögliche an Erwartungen und Träumen in diese sexuelle Begegnung hinein zu projizieren. Ihr kennt sicher auch in Deutschland den Begriff der Wolke 7, oder? Okay, wir nennen es in unserem Kontext natürlich jetzt
die Wolke 6.
Die Wolke 6.
Also da kann man alles hineinprojizieren, was das an Erfüllung, an Freude, an Begeisterung, an Hochgefühlen mit sich bringt, diese Wolke 6. Und die schwebt über uns. Ja, da haben wir ein Bild, aber ein mehr oder weniger bewusstes Bild davon.
Wir kennen einen Pastor, der jeweils, wenn ein Paar nach einem Tag nach der Trauung in den Gottesdienst kam, hat er dann so gesagt, na und, wie war's? So, oder? Als wäre die Hochzeitsnacht wirklich so das Höchste aller Dinge. Also ich will damit sagen, wir können auch in christlichen Kreisen in diese Falle tappen, dass wir die Sexualität irgendwie so als höchstes der Gefühle und das, was man unbedingt braucht und so, auch einfach eben zu dieser Wolke 6 einen großen Beitrag leisten. Hier haben wir mit meinen ganz bescheidenen künstlerischen Mitteln so eine quasi neutrale Ebene.
Biologische Ebene.
So die biologische Ebene der Sexualität. Ich würde sagen, es ist so die Ebene der Fortpflanzung, eine an sich neutrale, ein neutraler Bereich, der nicht irgendwie negativ oder positiv aufgeladen werden muss. Aber dann hier sehen wir etwas, was ich als Sumpf darstellen wollte. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Also es soll ein Sumpf sein. Ha?
Genau, klar. Da sieht man Einzelne, die untergehen, so im Sumpf. Ertrinken.
Da einer ist schon ziemlich weit ersoffen, andere halten sich noch knapp über Wasser, aber Tatsache ist, dass sehr viel, was wir im Thema Sexualität hören, was wir in der Beratung, in der seelsorgerlichen Arbeit oder nur schon, wenn wir die Zeitungen lesen, all die Missbrauchsfälle oder was...
Menschenhandel, die im direkten Zusammenhang mit Sexualität sind, Kriegsführung durch Vergewaltigung, all diese Themen, die sind da im Sumpf und natürlich auch das Thema der Pornografie. Sumpf, das uns reinzieht. So.
Und die wesentliche Frage ist, wie sind wir unterwegs? Nicht, sind wir schon im Himmel angekommen mit unserer Sexualität, sondern wie sind wir unterwegs? Und da gibt es eben Dinge und Themen, von denen wir wissen, dass sie hilfreich sind, und anderes, von denen wir wissen, dass sie weniger hilfreich sind. Und uns hilft dieses Bild einfach auch, mit jungen Menschen eben im Gespräch zu sein und ihnen zu vermitteln, dass die Art und Weise, wie sie ihre Sexualität leben und wie sie Entscheidungen fällen, eben ganz wesentlich dazu beiträgt, in welcher Richtung sie auch unterwegs sind, und dass deshalb eine große Eigenverantwortung eigentlich eben zu diesem ganzen Thema Sexualität gehört.
Ja, wir werden jetzt dieses Bild erweitern im Verlauf des Tages. Und vielleicht den Epheser-Text,
ja,
noch?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 32, kennt ihr vermutlich diese Stelle, wo Paulus die Beziehung von Mann und Frau als Mysterium, als Geheimnis bezeichnet und sagt, ich nehme es als Beispiel für die Beziehung von Christus zu seiner Gemeinde. Diese Agape-Liebe, diese Hingabe von Christus an seine Gemeinde. Eine Liebe, die sich verschenkt, die nicht fordert, die nicht verlangt.
Die nicht das eigene sucht.
Und wenn das stimmt, dass in der Art und Weise, wie Christa und ich miteinander unterwegs sind, etwas von Gottes Reich sichtbar wird, etwas von dieser Hingabe, von dieser Beziehung Christus zur Gemeinde symbolisiert wird, dann gehört die Sexualität zweifellos dazu. Sind wir uns da einig? Christus und seine Gemeinde, wir gemeinsam. Das ist ein Symbol für das Reich Gottes. Und von daher sind wir überzeugt, dass es auch aus biblischer Perspektive eine Art Wolke 7 gibt oder Wolke 6. Aber dass es eben auch nicht eine Frage ist, leben wir bereits in diesem Himmelreich? Oder sind wir mit dieser Himmelreichsperspektive einfach mal unterwegs?
Und wahrscheinlich werden wir nie, bis wir im Himmel sind, diese himmlischen Zustände haben. Aber wir sind unterwegs. Wir sind dabei, das Geheimnis, wie Gott das gesehen hat, zu lüften und immer etwas mehr davon zu verstehen. Und ich denke, das ist das Zentrale für uns, zu wissen, wir sind unterwegs. Wir entdecken immer Neues von Gottes Fülle, das er da hineingelegt hat, von diesem Geheimnis.
Aber auch nach 60 haben wir immer noch unsere Herausforderungen und zum Teil wieder neue. Vielleicht haben wir Zeit, noch darauf einzugehen, was Alterssexualität, 6 nach 50 würde ich mal unter diese Kategorie nehmen, was dies auch an neuen Herausforderungen mit sich bringt. Okay, jetzt eben dieser ganz wesentliche Aspekt, dass Sexualität gelernt werden muss, den möchten wir noch etwas ausführen. Und eigentlich ist es völlig logisch, wenn wir uns vor Augen führen, woher kommen wir? Wie entdecken wir Sexualität? Wie erleben das junge Menschen, wenn sie plötzlich spüren, die Hormone beginnen zu spielen? Vorher waren die Mädchen doof und die Jungs, die stinken. Und so, man hat sich abgegrenzt voneinander und plötzlich beginnen die Hormone da zu spielen. Man hat Träume, vielleicht auch feuchte Träume und so weiter. Die Sexualität erwacht irgendwie, oft natürlich auch schon in dieser Phase im Blick auf eine andere Person. Aber diese andere Person ist ja in dieser Phase der Entwicklung der Sexualität immer ich-bezogen. Also die Sexualität ist vielleicht gedanklich mit einer anderen Person verbunden, aber eigentlich geht es immer um meine guten Gefühle.
Ja, und die Teenies entdecken dann vielleicht unterwegs, wie sie sich selber gute Gefühle suchen können, vermitteln können. Sie lernen, was es heißt, diese Schmetterlinge im Bauch zu haben. Und das ist, dreht sich also immer um das Ich. Wie, was macht mir Freude? Was gibt mir den Kick? Was treibt mich an? Und das ist klar, wenn wir als Erwachsene immer noch in diesem Stadium stecken bleiben, und das sind viele Erwachsene, die
Teenager geblieben sind,
die das eigene suchen, dann laufen wir auf. Über kurz oder lang stört das unsere sexuellen Begegnungen, und sie schlafen ein, weil sie keine Freude machen.
Wir möchten das noch etwas stärker ausführen, weil wir denken, dass hier eigentlich ein ganz wesentlicher Punkt liegt, über den wir auch mit unseren jungen Menschen sprechen können. Und das ist unser großes Anliegen, unser großes Fragen: Wie entwickeln wir unsere Sprachfähigkeit in unseren Gemeinden? Wie kommen wir mit jungen Menschen so ins Gespräch über diese Themen, dass das verständlich ist, dass das für sie plausibel ist, dass das nicht einfach irgendwie Moral der älteren Generation ist, sondern dass sie nachvollziehen können, was hier passiert. Wir sind begeistert auch, dass ihr hier den Stand habt. Wie nennt ihr das? Porno? Oh, paid. Ja, schaut euch das unbedingt an. Ich denke, diese jungen Menschen sind wirklich in einer guten Richtung auch mit uns in den Gemeinden unterwegs, um hier eben die Sprachfähigkeit zu entwickeln, die wirklich ankommt, die junge Menschen nachvollziehen können.
Ja, und was wir lernen müssen, ist, von diesem Ich zum Wir zu kommen. Und dass das nicht leicht ist, weil da zwei völlig unterschiedliche Personen plötzlich zusammenkommen und dann ein gemeinsames entwickeln können, sollen, müssen, dass das herausfordert, das liegt in der Natur der Sache. Wir haben das Wir nicht einfach im Griff. Auch dann, wenn wir quasi eine sexuelle Begegnung oder Sex haben, das heißt noch lange nicht, dass wir beim Wir sind.
Also wenn man beim Sex zu zweit ist, heißt das noch nicht, dass es diese Dimension des Wir auch hat. Und ich meine eben, wenn junge Menschen dann verliebt sind, ist die Person immer noch sehr austauschbar, auch für Erwachsene. Ich meine, wir können uns all diese guten erotischen Gefühle holen durch Bilder, durch pornografische Bilder. Oder ja, nicht nur Bilder übrigens, auch pornografische Literatur und so weiter. Also das Spektrum ist hier riesig. Und,
oder Filme.
Shadows of Grey.
Ja, genau. Ja.
Shades of Grey, ja.
Ein genau. Film, das jeder gesehen haben muss. Da würden wir große Fragezeichen machen.
Eben in der Anfangsbeziehung, wenn sich junge Menschen auf eine Beziehung entweder zum gleichen Geschlecht oder zum anderen Geschlecht einlassen, da hat man so unglaublich stark das Gefühl, es geht um diese andere Person und kann eigentlich die Ich-Bezogenheit, dass es einfach darum geht, dass ich in meine Schmetterlinge verliebt bin und so weiter, das alles kann man in dieser Phase der Beziehung verstecken. Die Egozentrik, die Ich-Bezogenheit der Sexualität, die wird oft in der Verliebtheitsphase übertüncht, weil wir leidenschaftlich unterwegs sind, weil wir uns leidenschaftlich zueinander hingezogen fühlen. Aber eben, es geht uns in der Regel nicht so sehr um die andere Person, sondern um die Gefühle, die ich mir dabei holen kann oder die ich dabei habe.
Ja, und es geht nicht so sehr darum, dass unsere Beziehung gestärkt wird durch die sexuelle Begegnung, sondern dass ich auf die Rechnung komme, dass ich meinen Trieb befriedigen kann, dass ich glücklich bin und nicht, dass wir gestärkt wird, dass wir aus einer Begegnung, einer sexuellen Begegnung herauskommen und sagen, es hat uns mehr verbunden, wir sind uns näher gekommen.
David Schnarch, Schnark, er ist ein amerikanischer, ich glaube ein säkularer Sexualtherapeut. Ja. Er hat in einem Buch geschrieben, es ist leicht mit einem Fremden tollen Sex zu haben, aber wenn man eine leidenschaftliche Ehe haben will, muss man erwachsen werden. Das ist eine herausfordernde Aussage. Also wie wird man denn in diesem Thema erwachsen? Wie kommt man eben zu einer Haltung, die von Eigenverantwortung geprägt wird und zugleich eben das andere im Blick haben kann? Und ich denke, wir sind uns da alle einig, dass in dieser Hinsicht eben die Sexualität wahrscheinlich das komplexeste Gebiet der menschlichen Existenz ist. Weil wir einerseits eben, es geht um mich selbst, ich muss mich kennenlernen, ich muss mich verstehen mit meinen Bedürfnissen, ich muss dafür Verantwortung übernehmen können. Dann habe ich eben ein Gegenüber, das seine Geschichte mitbringt, seine Prägung und so weiter. Und dann müssen wir gemeinsam eben dieses Wir entwickeln, was für uns beide völliges Neuland ist. Das kennen wir nicht, haben wir noch nie erlebt. Das müssen wir mit diesem Baumaterial von zwei Personen ganz neu entwickeln. Also, und dazu kommt dann noch das Thema
der geistlich, emotional, Geistlichkeit, also es bezieht uns als ganze Personen mit ein. Wir können nicht sagen, ja, das ist nur unser Körper, quasi die neutrale Ebene. Wir können das nicht abspalten und sagen, es betrifft nur den Körper. Ich meine, das ist ein Versuch, der immer wieder gemacht wird. Es ist ja nur der Körper. Aber dort, wo wir das so aufsplitten, dort bleiben wir immer leer, unerfüllt. Und die ganze Sexualität ist für nichts. Nicht das, was Gott wirklich sich gedacht hat.
Wir machen immer wieder die Erfahrung, dass wir in unserem Abend, wir nennen den Ehevorbereitung, aber eigentlich müssten wir schon lange einen besseren Namen finden, aber für Paare, die so kurz vor der Ehe stehen, bieten wir nur einen Abend an, kostet nichts, da kommen sie mittlerweile aus der ganzen Schweiz angereist, weil sie in diesem Abend etwas hören, was wir denken, dass die wenigsten sonst irgendwie hören oder lesen würden.
Wir gehen auch mit Ihnen wie durch, was macht die sexuelle Begegnung eigentlich so herausfordernd? Wir geben ganz praktische Tipps, wie lernt man langfristig gute Sexualität zu leben, die nicht nur Leidenschaft von der Leidenschaft getrieben ist und so weiter. Und wir haben viele Paare, die natürlich schon viel Erfahrung haben.
Also natürlich, ja, die einfach leider schon viel ja, voreheliche ja, sexuelle Erfahrungen auch haben.
Das ist so.
Oder Paare, die schon verheiratet waren und so weiter. Ja.
Genau. Aber wir erleben immer wieder, dass alle Paare, die wir haben, wirklich überrascht sind, obwohl sie denken, wir wissen ja, wie es geht, aber es geht natürlich nicht um Technik, auch ein bisschen, aber nicht nur, sondern der ganze Beziehungsaspekt, der völlig unterbelichtet und unterentwickelt ist, den zu entwickeln und in den Fokus zu nehmen. Wie schaffen wir das, Beziehung zu pflegen mit unserer Sexualität, dass sie eben aufbauend ist?
Und vor allem eben die Betonung auf diesen Lerneffekt, auf diesen Lernprozess. Viele Paare sind einfach überrascht, weil sie denken, wenn wir dann, vor allem diejenigen, die gewartet haben und dann merken, man geht dann nicht in der Hochzeitsnacht von 0 auf 100, oder? Die sind sowieso überrascht. Aber auch diejenigen, die einfach merken, solange wir eben so in der vorehelichen Zeit war viel Leidenschaft da und plötzlich ist die weg. Was ist passiert? Was machen wir falsch? Haben wir uns eben einen falschen Partner angelacht und so weiter? All diese Themen, dass sie das verstehen, woher das kommt und dass das ganz normal ist und eben junge Paare zu ermutigen, dass sie verstehen, dass dieses Lernen gemeinsam, dieses gemeinsame Lernen einfach ganz normal ist und auch alle Schwierigkeiten, die dazugehören, normal sind und nicht irgendwie jetzt Ausdruck einer falschen Partnerwahl und so weiter. Das sind Dinge, von denen wir glauben, dass man sie eben zu Beginn einer Ehe oder vielleicht sogar eben schon vor der Ehe unbedingt auch mit Paaren im Gespräch sein muss darüber.
Ja, und dank der Leidenschaft ist es ja häufig möglich, quasi das Egozentrische, das Ich-Bezogene zu überspielen. Und natürlich, junge Paare sagen auch, nein, es geht mir wirklich um dich und ich habe dich im Blick und so. Die Leidenschaft lässt sie selber glauben, dass es so ist. Also das ist nicht erstaunlich. Sie fühlen sich dem anderen hingezogen.
Für viele ist es dann auch ein großer Schock, wenn sie merken, dass zum Beispiel, obwohl man jetzt verheiratet wäre und jederzeit könnte, dann zum Beispiel eben die Pornografie, die man sich angewöhnt hat, nicht einfach jetzt weg ist, sondern weiterhin so ihre ganz starke Kraft auch entfaltet. Und auch das mit Paaren frühzeitig zu besprechen und sie zu ermutigen, dass sie damit auch einen Weg gehen können, das scheint uns unglaublich wichtig. Also Ehevorbereitung, Ehebegleitung ist für uns ein zentrales Thema.
Sex als Wellness-Erfahrung haben wir da notiert. Das drückt etwas davon aus, dass wir denken, die sexuelle Begegnung ist vergleichbar wie eine Wellness-Erfahrung. Und wir sprechen davon, dass diese Begegnung nicht einfach auf den Lustgewinn fokussiert ist, wie wir das uns angewöhnt haben oder viele von uns angewöhnt haben, sondern wirklich zu einer umfassenden Begegnung wird. Und das zeigt schon, eine solche Begegnung braucht Zeit. Wir gehen auch nicht wellnessen und sagen, in einer Viertelstunde haben wir das hinter uns gebracht. Das braucht Zeit und wir müssen uns Zeit nehmen, in diese Wellness-Erfahrung einzutauchen. Häufig ist es ja so, wir haben eine Sauna und wir müssen langsam runterkommen. Also wir können nicht in die Sauna und sind schon gleich total entspannt, sondern wir müssen dürfen runterfahren und uns quasi dem Wellness hingeben.
Wir haben hier den Begriff der Konditionierung gebraucht. Das ist ein Thema, das wir erst so in seiner Konsequenz am Entdecken sind, was es bedeutet, dass wir eben in der Sexualität ganz wesentlich geprägt werden. Oder eben in der Psychologie könnte man auch eben den Begriff der Konditionierung brauchen. Wir sind auf eine Schiene irgendwie geraten und werden wie auf einer Schiene festgelegt. Das prägt sich ganz tief als Muster in uns ein. Und dieses Muster, das eben vor allem auch dann durch die Selbstbefriedigung und die Pornografie unterstützt wird, dieses Muster ist eben, dass es um Lust geht, um das, was mich erregt, was mich antörnt, was mich in Fahrt bringt. Und dass es eigentlich weniger um einen anderen Menschen geht, weniger um die Person geht. Und alle, die in der Pornografie Erfahrung haben, die wissen das. Wir sind einfach konditioniert auf Bilder, die etwas auslösen, auf Erfahrungen, die für mich erregend sind, die mir irgendwie so in meinem Hirnstoffwechsel gewisse Belohnungsimpulse geben und so weiter. Und diese ganze Prägung, die ist unglaublich stark und unglaublich hartnäckig. Und eben das gehört auch zur Wir-Erfahrung, dass wir in diesem Wir lernen, dass es weniger um diesen Lustfaktor geht, sondern dass wir uns auf die Person, auf das andere Wesen einlassen können. Und dazu braucht es eben ein Umdenken, dass auch unsere sexuellen Begegnungen viel mehr von der Zeit, die wir haben, geprägt sind. Oder Joachim, du hast erzählt vom Konzept bei Ignis, wo es stärker um dieses Erkennen geht. Oder wie erkenne ich diese andere Person? Das ist ja aus der Bibel, die Luther übersetzt, und Adam erkannte seine Frau, oder er hat sie verstanden, er ist ihr begegnet auf einer ganz umfassenden Ebene. Genau.
Das, ja.
Erkennen als lebenslanger Prozess geht genau eigentlich auch um diesen Punkt, einfach eine andere Perspektive davon.
Genau. Ja.
Und, ja. Wir haben hier nur einige Aspekte noch zum Thema Lust und Leidenschaft. Auch in der Wellnessbegegnung spielt Lust und Leidenschaft eine Rolle, ist klar. Aber
also wir wollen keine lustfreie Begegnung.
Keine lustlose Begegnung.
Genau, das ist ja nicht das Ziel. Aber die Frage der Priorität.
Genau. Die Leidenschaft, da hat Rute mal gesagt, es ist wie eine Form der Idiotie, oder? Wo wir einfach eine ganz andere Brille aufhaben und nicht mehr wirklich die Realität erkennen. Es ist interessant, dass Studien anscheinend gezeigt haben, dass tatsächlich so in der Verliebtheit sich auch hormonell so das männliche und weibliche Profil etwas angleicht und man tatsächlich eben dann so stärker das Gefühl hat, wir sind uns so nah und so einig, und wir obwohl wir total unterschiedlich sind, wir verstehen uns ohne Worte und so.
Ja, und wir können über alles reden, das sagen uns verliebte Paare, oder wir können, wir haben gar keine Geheimnisse, alles ist offenbar. Gut, das kann man stehen lassen und muss man nicht diskutieren. Das ist einfach das Gefühl, das die einzelnen Paare haben, und das ist auch okay.
Tatsache ist einfach, dass sich diese Hormonspiegel wieder in ein, zwei Jahren auf ihr normales Niveau verlagern, oder?
Pendelt, ja.
Genau, und dass dann dieses Gefühl der Nähe nicht mehr unbedingt so da ist. Und dann haben aber ganz viele junge Paare eben auch entdeckt, dass man sich über die sexuelle Begegnung auch diese guten Gefühle wiederholen kann. Also wenn wir uns am richtigen Ort streicheln und berühren und eben so langsam Intimität entwickeln, dann das löst das...
Das wäre also keine Begegnung, sondern das wäre dann Sex, oder?
Ja gut, es kann auch ohne direkten Sex sein. Aber
ja,
einfach genau. Über die Sexualität kann man sich eben auch das Gefühl von Herzensnähe holen, obwohl diese Nähe in der Realität überhaupt nicht gegeben ist. Und das ist auch wichtig, dass wir mit Jugendlichen bzw. auch mit Teenagern schon darüber reden können, dass man sich da ganz schön auch belügen kann. Es ist nicht immer so einfach, ob sie das glauben oder nicht, ist dann eine andere Frage, aber zumindest könnten wir im Gespräch sein darüber. Aber genau.
Ja, und wenn wir uns vor Augen halten, dass diese Hormonangleichung etwa 1,5-2 Jahre dauert, dann fällt es ja häufig, dass der Spiegel sich wieder in die Normalbereiche zurückkommt, dann zusammen mit der Hochzeit. Und das muss man auch wissen. Und häufig erleben ja dann die Paare, Moment mal, ich habe gar nicht gewusst, dass er so ist und sie, ich habe doch eine andere Frau geheiratet. Das hängt auch ein bisschen mit diesem Hormonspiegel zusammen.
Es kann, eben vom zeitlichen Ablauf her.
Ja.
Ja, für uns ist die ganz entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen im Blick auf Lust und Leidenschaft, ob die Art und Weise, wie wir Erotik und Lust und Leidenschaft leben, ob diese Art und Weise wirklich eben unserer Beziehung dient. Ob es ein Ausdruck von Liebe ist oder ob wir mit unserer Lust einfach eben ich-bezogen, auf meinen Kick, auf meine Befriedigung bezogen unterwegs sind. Und das muss letztlich jeder Einzelne selber beantworten, aber es lohnt sich zumindest, diese Gedanken anzustoßen.
Ja, Paulus hat im 1. Thessalonicher 4, Vers 3 einen sehr interessanten Gedanken geschrieben. Das ist es, was Gott will, eure Heiligung. Das bedeutet, dass ihr die Unzucht meidet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise zu verkehren. Nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen.
Es ist sicher kulturell bedingt, dass Paulus hier einfach den Mann anspricht. Die Frauen konnten ja nicht lesen. Nein.
Ja.
Nein.
Ja, das stimmt. Sie konnten nicht lesen.
Aber die Männer konnten auch nicht lesen.
Ja, gut.
Aber ist ja egal. Ist kulturell bedingt, aber es ist, ich glaube, wir sind uns einig, dass wir das wirklich auf uns alle anwenden dürfen, dass wir alle lernen müssen, mit unserem Partner, er nennt das heilig und achtungsvoll zu verkehren und dann eben die interessante Bemerkung, nicht in leidenschaftlicher Begierde wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also er geht selbstverständlich davon aus, dass Menschen, die mit Jesus Christus als ihrem Herrn unterwegs sind, dass die in diesem Bereich der Sexualität eine andere Prägung haben, eine andere Prägung bekommen.
Eine andere Sicht bekommen vom ganzen Bereich der Sexualität. Und ich meine, wenn wir die Gesellschaft anschauen, wo Paulus diese Worte geschrieben hat, dann war die mindestens so schlimm wie unsere. Also mindestens
die römisch-griechische
vielleicht
Kultur, die war
noch
vielleicht
schlimmer.
Noch etwas, ja. Wir also wären wahrscheinlich sogar in unserer Zeit noch etwas schockiert, wie das alles lief und wie man sich Sex einfach auch holte, vor allem die Oberschicht, die sich's leisten konnte, oder auch die ganze Tempelprostitution. Die Kinder, die daraus entstanden, wurden zum Teil einfach auch dann ausgesetzt und ihrem Schicksal überlassen und so weiter. Also eben, die griechisch-römische Kultur, die war sehr dekadent. Und Paulus hat hier klar formuliert, in dieser Welt, die so ganz anders tickt, können wir als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, einen achtungsvollen, dem Leben und der Beziehung dienenden Weg gehen.
Und er hat das in eine Gesellschaft hineingesagt, wo das alles normal war. Es war kein Problem, es war völlig normal. Und ich denke, das ist, heute sind wir wie an ähnlichen Ort. Es ist normal und wir können uns fragen, was bedeutet es für uns, da als Menschen, die Jesus Christus kennen, also unterwegs zu sein.
Wir können bestätigen, dass Gott gute Absichten hat und wirklich es möglich ist, einen guten Weg zu gehen, aber es geht darum zu lernen.
Ja, wir haben da noch ein Zitat von Jean Vanier, für diejenigen, die ihn kennen. Sie haben, er ist der Gründer der
Arche-Gemeinschaften.
Er hat das Buch geschrieben, In Gemeinschaft leben, was es bedeutet, mit Menschen zusammen zu leben, die besondere Bedürfnisse haben, die zum Teil schwerst behindert sind. Und er hat da diesen Satz geprägt und wir haben ihn dann auf die Ehe die Ehe einbezogen. Man steigt in eine Ehegemeinschaft ein, um selber glücklich zu sein. Man bleibt in einer Ehegemeinschaft, um andere glücklich zu machen.
Also das ist das, was wir alle, wenn wir gelingende Sexualität suchen, irgendwie diesen Paradigmenwechsel vollziehen müssen. Dass es im Sex nicht einfach darum geht, ich habe dieses, sag's mal in Klammern, tierische Bedürfnis, ich habe diesen Trieb, ich brauche einfach irgendwie ein Ventil dafür, sondern ich muss wissen, dass die Sexualität, das die Dimension hat, die Möglichkeit hat, etwas sichtbar zu machen von dieser Liebe und Hingabe, und dass dort letztlich eben die Erfüllung liegt. Und da können wir Menschen einladen, sich auf diesen lebenslangen Weg zu machen. Wir müssten bald mal Pause machen.
Ja, wie weit? Das reicht noch vielleicht, das Intimitätskonzept.
Okay.
Ja, Voraussetzungen.
Da haben wir einfach so ein paar uns überlegt, was scheinen uns so die wesentlichen Punkte zu sein, an denen wir arbeiten müssen. Das erste haben wir jetzt schon ein Stück weit mal etwas ausgeführt und werden jetzt gerade noch mit dem Intimitätskonzept weiterfahren.
Ja, die Sprachfähigkeit trainieren, das ist etwas, das gar nicht so einfach ist. Wie kann ich meine tiefsten Gefühle ausdrücken? Gerade im Bereich der Sexualität, das muss man trainieren und lernen.
Gerade auch, weil wir so unterschiedlich empfinden. Und dann die freiheitliche Kommunikation werden wir auch noch etwas ausführen, was das bedeutet. Versöhnung müssten wir eigentlich ein eigenes Seminar machen dazu. Es gibt keinen guten Sex ohne einen versöhnten Lebensstil. Und interessanterweise haben wir festgestellt über die Jahre, dass es nicht nur die Versöhnung zwischen dem Paar ist, sondern dass jemand, der in seiner Person unversöhnt ist mit sich, mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem eigenen Aussehen und so weiter, jemand, der vielleicht auch mit seiner Familie oder mit seinem Arbeitgeber oder wer immer im Streit ist, mit dem Nachbarn, was immer, Unversöhntheit baut immer irgendwie eine Mauer und verhindert letztlich, dass ich mich auch in der Sexualität öffnen kann.
Ja, dann die Verbindlichkeit, also wenn wir uns wirklich aufeinander einlassen, in einem verbindlichen Eheversprechen, dann natürlich Zärtlichkeit und Berührung auch im Alltag. Das ist eine Voraussetzung. Wenn wir uns nie berühren im Alltag und plötzlich sollten wir die innigste Umarmung in einer sexuellen Begegnung haben, dann es liegen Welten dazwischen und das überfordert. Also wir müssen uns auch zwischendurch mal berühren, umarmen und küssen.
Das sind so Themen, die wir noch aufnehmen werden. Aber ja, jetzt eben das Intimitätskonzept, was uns einfach hilft, das Ganze etwas einzuordnen. Es ist klar, dass das eher griechisches Denken ist, wenn man da versucht, Körper, Seele und Geist auseinanderzunehmen. Aber es hilft uns irgendwie doch, das Ganze etwas besser zu verstehen, dass eben Intimität so diese drei Ebenen hat, die Körperlichkeit, das, was wir im engeren Sinn als Sex bezeichnen würden, dann die Herzensebene, die Freundschaft, die Beziehung, die seelische Übereinstimmung und dann eben der Ehebund als Rahmen da drumherum.
Ja, und die griechischen Worte, die wir dafür in der Bibel finden, Eros für den Sex, Philia für die Freundschaftsliebe und die Agape, Liebe für den Bund, die hingegebene Liebe, die uns durch Christus vor Augen geführt ist und der wir immer wieder begegnen können in ihm.
Und es ist eigentlich schön zu verstehen, dass, oder zu sehen, dass das Einssein, von dem die Bibel auch spricht, eben seinen Ausdruck findet in der Körperlichkeit, aber auch in der seelischen Übereinstimmung und auch im Willen, indem wir Ja sagen zueinander im Ehebund, ja, ich will. Also diese umfassende Möglichkeit der Einheit Ausdruck zu geben, ist eigentlich eine ganz wunderschöne Angelegenheit.
Ja, jeder Mensch sehnt sich nach diesem Gefühl, angenommen zu sein, geliebt zu sein, dass jemand da ist für mich, diese Nähe von Herzen zu erfahren. Und das ist das, was wir auf der Herzensebene eben erfahren, diese Gefühle der Geborgenheit und Annahme.
Wenn wir Paare fragen, wie sie ihre Beziehung einschätzen, ob sie eine gute Beziehung haben, dann denken die, also ich jedenfalls, wenn ich gefragt werde, denken die wenigsten an heißen Sex oder an einfach eben diese sexuelle Ebene in erster Linie, sondern eigentlich, wenn wir unsere Beziehungen beurteilen müssen, dann geht es doch viel mehr um die Frage, wie sind wir miteinander unterwegs. Und da hat eine australische Autorin und Forscherin, Bettina Arndt, fast 100 Paare gewinnen können, mal ein Jahr lang ein Tagebuch zu führen, wie sie ihre Sexualität erleben und bewerten, was sie an Erfahrungen machen im Alltag und so weiter. Und bei der Auswertung dann dieser Tagebücher waren sie erstaunt, dass es eigentlich ganz selten ums Thema Sex ging. Also nicht um die heißen Nächte.
Im engsten Sinn, ja. Sondern es ging viel mehr darum, er hat wieder den Abfall nicht runtergetragen, wie er versprochen hat und am Abend will er Sex. Oder sie war wieder nicht bereit, hat mich abgelehnt und wie soll ich da mich noch auf Sex einlassen? Es ging um solche Themen, die eigentlich die Herzensebene berührt hat.
Es ging ganz wenig um Fragen der Technik und Stellungen und das, was man so eigentlich erwarten würde, wenn man Paaren den Auftrag gibt, schreibt ein Sechstagebuch, oder? Also es, ja, aber das bestätigt sich ganz sicher auch in eurem Alltag, dass die Sexualität in dem Sinne eben auch oft einfach überhöht wird in den Vorstellungen, in den Erwartungen. Tatsache ist nun aber, dass wenn es so ist, dass eben dieses Gefühl der Nähe und Geborgenheit und Sicherheit primär auf der Herzensebene passiert, ist es doch eben auch eine Realität, dass wir einfach sehr häufig auf dieser Ebene alle möglichen Bausteine haben, die sich da zwischen uns aufbauen. Das sind sie so. Ihr habt vielleicht eure eigenen. Und eigentlich könnten wir da ganz kurz...
vielleicht die Rechthaberei. Genau. Das würde ich sagen, das ist ein Hauptthema. Jetzt, wenn wir streiten, dann sind wir meist überzeugt, dass wir Recht haben. Also ich streite nicht, weil ich Vergnügen habe zu streiten. Es gibt manchmal Leute, die streiten, um sich zu spüren. Aber ich gehöre nicht zu denjenigen. Ich streite nur, wenn ich überzeugt bin, Recht zu haben. Und genauso ist es bei dir. Mhm. Also wir streiten nur dann. Jetzt, das ist ja das Problem. Wir sind beide überzeugt, im Recht zu sein. Und dort, wo wir wie darüber diskutieren müssen, wer dann noch etwas rechter ist, oder? Wer noch, vielleicht noch, oder wir sagen, du hast wortwörtlich gesagt und was soll das und das kann nicht sein und so. Und in dieser Rechthaberei verharren, das trennt uns, unsere Herzen total.
Ich habe gelernt, dass ich nicht für Dinge Verantwortung übernehmen kann und mich nicht entschuldigen kann für Dinge, wo ich eigentlich denke, ich hätte Recht gehabt. Aber es hat mir unglaublich geholfen, in diesem Thema der Versöhnung einfach Verantwortung zu übernehmen für die Herzensdistanz, die ich zugelassen habe oder die entstanden ist durch meine Reaktion.
Durch den Ton.
Die kann noch so berechtigt gewesen sein. Ja, Christa, wenn du das anders gesagt hättest, in einem besseren Ton, so dann hätte ich nicht so genervt reagieren müssen und so weiter, oder? Als ich lernte, Verantwortung zu übernehmen für die Herzensdistanz, um mich zu entschuldigen und zu sagen, lieber Schatz, ich will dir im Herzen nahe sein und es tut mir leid, wenn da etwas entstanden ist, das hat uns unglaublich geholfen, eben diese Rechthaberei. Du hast doch gesagt und genauso und dieser Ton und so. Diese Rechthaberei können wir wirklich hinter uns lassen und das gibt eine tolle Voraussetzung für guten Sex.
Ja, und Marshall Rosenberg, der Begründer der gewaltfreien Kommunikation, hat gesagt, willst du Recht behalten oder glücklich sein? Beides gleichzeitig geht nicht. Willst du Recht behalten oder glücklich sein? Beides gleichzeitig geht nicht.
Ja, wir glauben, dass es möglich ist, zu lernen, diese schwierigen Dinge, die wir angesprochen haben, einfach so, was wir merken, was uns herzensmäßig trennt, anzusprechen. Aber wir, ja. Ich glaube, wir lassen das jetzt im Detail. Aber Intimität kann man übersetzen vom Wortstamm intimere her. Also ich habe nicht kein Lateinisch gehabt, weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber dieser Weg in die Furcht hinein, Dinge anzusprechen, die potenziell wehtun, die vielleicht auch mal zu Tränen führen in der Beziehung, um dann trotzdem zu erfahren, dass wir miteinander unterwegs sein können, unterwegs sein wollen, das gibt wahre Nähe eben in der Beziehung. Und damit
kommen wir zur Pause.
Genau. Ja. Und nach der Pause haben wir ein nettes Video von Eva Maria Admiral und Erik Werlin, das einige